Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. 175 Jahre ist der Berliner Zoo alt. Im Laufe der Jahre hat er immer mal wieder für Schlagzeilen gesorgt. So zum Beispiel, als der Eisbär Knut zum Liebling der Massen wurde.
Hier kommt Knut.
Muss da ins Herz aufgehen, wenn man so einen kleinen Bären aufwachsen sieht. Dass die Mutter ihn nicht angenommen hat und dass sich gut entwickelt hat, war er dann natürlich schon was ganz Besonderes. Dennoch ist es für mich also unverständlich gewesen, in welchem Ausmaß also die Öffentlichkeit auf den Bären reagiert hat.
Sagte Bernhard Blaskewitz, damals der Direktor des Berliner Zoos, als der knuddelige Knut die Menschen begeisterte. Gleich werden wir über Zoo-Architektur sprechen, über Elefantentore, Tempel und Pagoden. Außerdem besuchen wir das Movimentos Festival in Braunschweig. Brasilianischer Tanz stand dort am Abend auf dem Programm. Die Movimentos-Festwochen in Wolfsburg sind in diesem Jahr ganz dem Tanz gewidmet. Den Auftakt tanzte die Sao Paulo Dance Company aus Brasilien. Und Brasilien steht auch im Mittelpunkt des Festivals. Die Choreografin Deborah Corker zeigt mit ihrem eigenen in Rio de Janeiro ansässigen Ensemble die Deutschlandpremiere von Dog Without Feathers, Hund ohne Federn. Das ist der Titel eines Gedichts des brasilianischen Dichters João Cabral. Und darin beschreibt er die Landschaften des brasilianischen Bundesstaates Pernambucos im Nordosten des Landes und das schwere Leben am Fluss Capibaribe mit seinen Mangrovenwäldern. Elisabeth Nehring hat für Fazit die Aufführung gesehen. Frau Nehring, auf welche Weise findet denn diese Poesie dieses Dichters Cabraus, wie findet die Eingang in diese Choreografie?
Ja, vielleicht muss man vorausschicken, dass João Cabraus Hund ohne Federn ein sehr langes, sehr repetitives Gedicht ist, das uns ja einerseits, wie Sie es gerade gesagt haben, auf eine ganz direkte Weise in die Natur Pernambucos hineinführt und dabei andererseits ganz viel so mit Schlüsselbegriffen arbeitet, die aneinandergereiht werden. Da heißt es zum Beispiel einfach nur Traum, zähflüssig, Blut, Schlamm, Angst, Rost, Schwert, Rost, Angst und so weiter. Und dann bringt er aber auch zusammen, was nicht zusammengehört. Das finde ich ganz interessant. An einer Stelle heißt es, ein Hund ohne Federn ist wie wenn ein Baum ohne Stimme, wie wenn die Wurzeln eines Vogels in der Luft so tief an etwas nagen, was sie nicht haben. Also in diesem Text werden die Sinne verwirrt, die Zusammenhänge negiert, die logische Sinnhaftigkeit wird aufgehoben zugunsten einer sehr sprechenden Bildhaftigkeit. Und einige Motive dieser Poesie sind ganz deutlich choreografisch und vor allen Dingen visuell verarbeitet. Am allermeisten ist es der Schlamm. Der Lehm in getrockneter Form, das ist hier ein ganz zentrales Element auf der Bühne. Die 14 Tänzer, die tragen so hautenge Anzüge, die aussehen, als hätten sie sich lange im Schlamm gewälzt. Und dieser Schlamm wäre dann getrocknet. Also sie haben diese Verkrustungen auf dem Körper, die zumindest am Anfang bei jeder Bewegung auch jede Menge Staub aufwirbeln. Und die Bewegungsqualitäten, die über weite Strecken dominieren, die haben auch etwas Erdiges. Tief abgesenkt ist. Es gibt viele Kontraktionen, Körper unter Hochspannung, angespannte Muskeln, Stampfen, Schlagen, den Körper am Boden ausgreifen lassen. Und wenn es an einer Stelle im Gedicht heißt, in der Landschaft des Flusses lässt sich schwer sagen, wo die Erde im Schlamm beginnt, wo der Mensch, wo die Haut im Schlamm beginnt, wo der Mensch im Menschen beginnt, dann passt das sehr gut zu den Bildern, die hier produziert werden. Denn auch hier ist nicht immer so zu unterscheiden, wo der Mensch oder wo vielleicht auch so das tierische, animalische im Menschen und in der Bewegung beginnt.
Als Zuschauerin, als Zuschauer möchte man natürlich irgendwie auch die Poesie, die zugrunde liegende Poesie irgendwie erfahren. Frau Nehring, mit welchen Mitteln arbeitet denn die Choreografin Deborah Corker neben dem Tanz?
Na, das mit dominierendste Element auf der Bühne ist der Film, ist ein Film, der auf einer Leinwand hinten auf der Bühne läuft, in langsamen, riesigen und auf jeden Fall überlebensgroßen Schwarz-Weiß-Bildern, die wirklich betörend sind, werden Szenen gezeigt aus der Natur, die im Gedicht beschrieben wird. Es ist so eine ausgetrocknete Flusslandschaft einerseits, die lebensfeindlich und schon fast postapokalyptisch wirkt, oder auch eine Schlammlandschaft, in der die Menschen versinken, oder eine Natur, in der so Mangrovenwälder gezeigt werden mit diesen riesigen Wurzeln, die aus dem Wasser ragen. Und in all dem sind die Menschen, die wir auch auf der Bühne sehen, die in diesen Landschaften verschwinden und auch von ihr verschluckt werden, die in den Strukturen, den Rissen, den Mustern der Natur aufgehen. Das ist ja beeindruckend. Und dann gibt es an manchen Stellen auch noch Text, Teile des Gedichtes und Musik, also recht viel Informationen auf einmal.
Eine weitere Inspiration, so hieß es vorweg, soll das Bergwerksunglück sein, das Anfang des Jahres in Brasilien stattgefunden hat, das auch bei uns für Schlagzeilen gesorgt hat, über das ausführlich berichtet wurde. Ein Dammbruch, eine giftige Schlammlawine mit 248 Toten. Wie wird denn dieses Ereignis, wie wird denn diese Katastrophe in diesem Stück, in dieser Choreografie thematisiert?
Also dieser schreckliche Unfall, der kommt direkt überhaupt nicht vor. Ich würde aber sagen, indirekt schon, denn das ist ja ein Unglück, das mit und durch den Raubbau an der Natur passiert ist. Und das ist auf jeden Fall der thematische Bogen des Stückes, die Ausbeutung der Natur, aber auch des Menschen selbst, die Feindlichkeit des Lebens und der Lebensumstände, die Eingriffe des Menschen in die Natur, aber auch die Bedrohlichkeit und die Abwehr der Natur ihrerseits. Das findet sich auf jeden Fall in den Bildern und auf der Bühne, wobei, und hier beginnt jetzt bei allen der beeindruckenden Bildherrlichkeit auch die Kritik, diese Problematik wird ja, wie das so manchmal im Tanz passiert, stark ästhetisiert. Also das schwere Leben der Menschen, die an diesem Fluss leben müssen, ihm etwas abgewinnen müssen, überleben müssen in diesem Schlamm. Das wird hier in toll anzusehende Bilder und Tanzszenen, die ja dann auch eine gewisse Archaik verbreiten, verpackt und darin aber eben auch benutzt zur Bildproduktion. Und für eben eine gewisse, doch sehr ansehnliche Ästhetik. Und sicher muss man auch noch sagen, dass auch dieses Stück einen ganz schönen Kult um den schönen Körper betreibt, der sich gut bewegen kann, auch wenn die Körper mit Schlamm bedeckt sind.
Also ein politisches Tanzthema auch. Kann man das Stück denn auch als Reaktion auf die neue brasilianische Regierung verstehen? Die neue brasilianische Regierung mit dem Präsidenten Bolsonaro?
Das Stück ist ja schon bereits 2017 entstanden. Deborah Kolker hat 3 Jahre daran gearbeitet, davon 24 Monate in einer Residenz vor Ort, also direkt am Fluss. Es hat also nichts mit der derzeitigen politischen Situation direkt zu tun oder ist nicht direkt darauf bezogen. Aber natürlich kann man das alles total als Kommentar auf die derzeitige Situation verstehen. Bolsonaro hat ja angekündigt, den Regenwald weiter abholzen zu wollen, sich nicht mehr um den Naturschutz zu kümmern. Und das, finde ich, das ist einem die ganze Zeit im Kopf, wenn man diese Bilder und dieses Stück sieht.
Die Movimentos-Festwochen in Wolfsburg. Dank an Elisabeth Nehring für ihren Bericht von der Premiere Dog Without Feathers von Deborah Kolker. Am 1. August 1844 wurde er eröffnet, der Berliner Zoo, heute vor 175 Jahren. Schon damals sah natürlich ein Löwe wie ein Löwe aus und ein Lama wie ein Lama. Doch der Zoo, der sah ganz anders aus als heute. Die Stadt Berlin sah ganz anders aus. Die Menschen hatten andere Bilder im Kopf, andere Ideen, Vorstellungen, Fantasien, auch andere Ängste vor den Tieren als wir Menschen heute. Wir wollen jetzt nicht die 175 Jahre Zoogeschichte als Zeitgeschichte Revue passieren lassen. Wir wollen einen Punkt herausgreifen, die Zooarchitektur. Mit diesem Thema hat sich Natascha Meuser intensiv beschäftigt. Sie ist Architektin und Architekturprofessorin an der Hochschule Anhalt und sie hat das Grundlagenwerk Zoobauten geschrieben. Frau Meuser, guten Abend.
Einen schönen guten Abend, Herr Rölke.
Wenn man sich einem der beiden Haupteingänge des Berliner Zoos nähert, dann sieht man zwei steinerne Elefanten, die zwei große Säulen tragen, die wiederum so eine Art Pagodendach tragen. Ein Fantasie-Exotismus. Was signalisiert denn dieses Elefantentor?
Na, in erster Linie signalisiert es, dass es ein besonderer Ort in der Stadt ist. Allein durch die Größe der Skulpturen und, wie Sie schon sagten, das Motiv des Tieres, weiß jeder sofort, hier ist ein Zoo. Es ist ja nicht selten, dass solche Tore, besonders mit Tieren geschmückt, inzwischen Wahrzeichen der Stadt geworden sind. Es ist ja nichts Besonderes zu dieser Zeit gewesen, dass man sich exotischen Elementen bedient hat. Nur das Besondere an solchen Toren ist natürlich die Größe. Kleinere Ornamente an Häusern war ja zu der Zeit auch bei anderen Typologien üblich.
Also einmal das Elefantentor, Frau Meuser. Dann gibt es ja auch Gebäude, die aussehen wie kleine buddhistische Bauwerke, wie kleine Tempel. Ein Antilopenhaus sieht aus ein bisschen wie eine Moschee. Haben Sie dafür eine Erklärung? Gibt es dafür eine Erklärung, warum auch so religiöse Motive da reinspielen in dieser Art von Zooarchitektur?
Naja, Sie sprechen jetzt gerade ein Thema an, was mich selber sehr beschäftigt, warum er sich ausgerechnet im Zoo immer solchen stilistischen, ja schon fast Disney-haften Motiven bedient. Das ist ja auch das Kernproblem des Zoos, dass man immer mit diesen Motiven spielt seit jeher. Mhm. Also im Mitte des 19. Jahrhunderts waren es die exotischen Motive und jetzt sucht man sich halt irgendwas Adäquates, womit man eine Geschichte erzählen kann im Zoo. Ich glaube und hoffe, dass man die gar nicht mehr braucht, diese Stilelemente, diese Pagoden und großen Elefanten als Eingangstor, weil man im Prinzip heute was ganz anderes symbolisieren möchte. Inzwischen kann jeder reisen, jeder weiß, wie es in Indien aussieht oder kann es im Internet runterladen, hier in Europa zumindest. Was wir jetzt brauchen, ist ein ganz anderes Zeichen im Zoo. Wir beschäftigen uns mit der Umwelt, mit einem neuen Bewusstsein für das Tier und ich glaube, das muss der Zoo auch architektonisch zukünftig besser kommunizieren.
Also andere Zeichen im Zoo, wie kann das dann architektonisch aussehen? Braucht das neue Gebäude, neue Arten von Gebäudetypen?
Es gab ja in den 70er Jahren schon mal eine moderne Tendenz, wo es um die Verlandschaftlichung der Architektur ging, wo man plötzlich sagte, der Umweltgedanke keimt auf und wir wollen gar keine Gebäude mehr in dem Zoo sehen. Zumindest keine Großbauten. Und da fing dieser Trend an, die Architektur im Zoo verschwinden zu lassen. Eben keine Pagoden, keine exotischen Häuser, die üppig geschmückt sind, sondern zurückkehrt, das Tier in einem Landschaftsbild zu zeigen und die Architektur nicht mehr in den Vordergrund zu rücken. Es gibt zwei Tendenzen. Einmal die Architektur verschwinden zu lassen im Zoo und dann gibt es auch die zweite Tendenz, dass man sagt, nee, ganz bewusst Großarchitektur, Großbauten, um zu signalisieren, der Zoo hat eine Markenkraft innerhalb der Stadt.
Eine Markenkraft innerhalb der Stadt heißt auch, der Zoobesuch, der wird inszeniert. Also die Inszenierung wird immer wichtiger. Ist das richtig so, der Eindruck, den ich so habe?
Also diese Inszenierung war zumindest die letzten 10, 15 Jahre ein ganz wichtiges Thema. Inzwischen spreche ich mit Zoodirektoren, sie sagen, sie möchten wieder weg von dieser Erzählung und von den ja fast wie in Disney World gängigen Verkleidungen, sondern sie möchten mehr das Umweltbewusstsein schärfen und die Ökologie in den Vordergrund rücken. Und das geschieht natürlich auch in Form der Architektur, indem man andere Materialien wählt, aber eben nicht ja, so verspielte, sondern, oh, wie kann ich es nennen, ehrliche Architektur, ich weiß es nicht, auf jeden Fall Architektur, die signalisiert, die Architektur ist ein genauso wichtiges Thema wie die Natur und das Tier und der Mensch. Also es muss eine Einheit bilden.
Also so wie Sie es schildern, Frau Meuser, spiegelt der Zoo auch immer das Verhältnis des Menschen zur Natur wider?
Ja, das war ja mein Leitthema innerhalb dieser Arbeit, dass es mich sehr beschäftigt hat, wie innerhalb der vergangenen knapp 200 Jahre sich das Verhältnis zwischen Mensch und Tier auch in der Architektur zeigt. In den vergangenen Jahren war es eben eher so dieses Erzählerische, fast schon Verspielte. Und ich glaube, jetzt wird es wieder ehrlicher. Also die Architektur wird auch wieder ehrlicher im Zoo. Und man besinnt sich langsam wieder auf die ökologischen Themen.
Lassen Sie uns noch mal auf den Berliner Zoo zu sprechen kommen. Der Zoobesuch als Event, auch darüber müssen wir irgendwie natürlich sprechen. In Berlin war ja eine ganz große Nummer, dieser Eisbär Knut. Sein Leben, sein Schicksal hat viele Menschen bewegt. Da werden ja regelrechte Narrative entwickelt auch, Fortsetzungsgeschichten mit Cliffhanger und so weiter und so fort. Wie verändern denn solche Events die Einstellung der Menschen zum Zoo und letztendlich ja auch die Plattform, die ein Zoo ja bietet? Man muss ja, wenn man so ein Event hat, muss man ja auch architektonisch oder gestalterisch die entsprechenden Plattformen ja bereitstellen.
Glauben Sie wirklich? Ich glaube nicht. Ich meine, ich kann mich auch keinem Panda entziehen, wenn ich ganz ehrlich bin. In dem Moment, wo ich vor diesem Gehege stehe, habe ich auch ganz niedliche Töne. Ich glaube, dass der Besucher viel erwachsener ist, als wir denken. Auf der anderen Hand muss natürlich der Zoo auch Geld generieren. Und in der Tradition des Zoos steht es nun mal, besondere Events auch zu zeigen. Früher waren es die Völkerschauen, wo man exotische Menschen parallel zum Tier gezeigt hat. Und heute sind es eben andere Events. Dann wird der Eisbär Knut, der im Fernsehen bekannt ist, halt gehypt. Ich glaube aber, dass es mit der Architektur nicht zwingend einhergehen muss.
Aber wenn man eine Fütterung sehen will und wenn das ganz spektakulär ist, dann muss natürlich auch das Gebäude, der Zugang der Besucher muss entsprechend ja gestaltet werden, inszeniert werden, damit man da möglichst wie in einem Theater das dann vorgeführt bekommt. Die inszenierte Natur, es ist ja nicht die natürliche Natur in Anführungsstrichen.
Ja, wir müssen uns immer klar sein, dass es im Zoo die inszenierte Natur ist, dass es eine Theaterkulisse ist, das schreibe ich ja auch. Der Zoo bewegt sich zwischen drei Typologien. Es ist einmal der Gefängnisbau, einmal das Theater, die Bühne oder die wissenschaftliche Einrichtung, das Museum. Und ich glaube persönlich, dass das Theater sicherlich seine Rechtfertigung hat, weil wir natürlich auch im Zoo ein gewisses Entertainment wünschen. Gleichzeitig glaube ich aber, dass der Gedanke des Museums, der Erziehung näher zum Naturkundemuseum in Zukunft wieder wichtiger wird.
Also keine ausgestopften Tiere sind da zu sehen, sondern lebende Tiere, aber so ein Museumsgedanke, so ein wissenschaftlicher, letztendlich auch ein wissenschaftlicher Gedanke.
Vollkommen richtig, der Zoo als wissenschaftliche Einrichtung, und das sollte auch wieder in den Vordergrund gerückt werden und weg von der Inszenierung, also weg von der Konkurrenz zum Spaßbad und zum Klettergarten. Der wissenschaftliche Zoo hat seine absolute Berechtigung, die hat er seit über 200 Jahren, wenn man es genauer nimmt, seit jeher, und den wird es auch noch lange geben, meiner Meinung nach, nur muss er sich auf seine wichtigen Werte wieder besinnen.
Jetzt hatten Sie ein Stichwort genannt, Frau Meuser, den Umweltgedanken, der eine immer größere Rolle spielt. Das leuchtet ja auch unmittelbar ein. Das führt ja auch zu einem anderen Narrativ, der Zoo als Arche Noah, als Schutzraum für bedrohte Arten. Hat das Auswirkungen auch auf die Gestaltung eines Zoos, auf die Architektur?
Früher, wissen Sie, haben die Zoos konkurriert mit, wer hat die meisten Tierarten. Heute, glaube ich, konkurrieren die Zoos mehr durch Qualitäten. Das heißt, wie kann ich zeigen, dass ich meine Tiere vernünftig halte und pflege? Und auch da spielt selbstverständlich die Architektur eine Rolle, weil Hygienemaßnahmen und dergleichen zeigen sich ja in guter Architektur und auch in der längeren Haltbarkeit von Architektur. Das sind ja keine Häuser mehr, die man alle 30 Jahre neu baut, sondern die sind heute technisch aufwendiger und müssen dem Tier gerecht werden, weil wir inzwischen auch viel mehr über das Tier wissen, wie es sich bewegt und wie es sich verhält und was es zum Leben braucht. Und das muss ein guter Zooarchitekt natürlich alles wissen und entsprechend in Architektur überführen.
Und wenn Sie einen Wunsch hätten an den Berliner Zoo aus Architektursicht, was würden Sie dem Zoo wünschen in der Zukunft?
Ich glaube, dass der Direktor auf einem ganz guten Weg ist. Ich glaube, dass er viel weniger Event braucht, ganz leise sein darf, ein bisschen wie der Tierpark auch, was nämlich mein zweitliebster Zoo ist.
Der Tierpark im Osten von Berlin, 175 Jahre Berliner Zoo. Die Architektin Natascha Meuser war das, Autorin des Grundlagenwerks Zoobauten, erschienen bei Dom Publishers. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und die kommen heute von Daniel Marschke.
Der Schriftsteller Bernhard Schlink hat einen zu engen politischen Mainstream in Deutschland beklagt. Dies habe zu einem Erstarken rechter Kräfte geführt, schrieb der 75-Jährige in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es werde eine Politik gemacht, die keine Alternativen und daher auch keine Kritik und keine Kontroverse kenne, führte Schlink weiter aus. Stattdessen sei ein offener politischer Diskurs notwendig, in dem auch mit Rechten und der AfD diskutiert werden müsse. Bernhard Schlink, der früher als Jurist tätig war, hat mehr als 10 Romane veröffentlicht, darunter der Welterfolg Der Vorleser von 1995. Das Künstlerhaus Schloss Wiebersdorf ist heute offiziell an die neu gegründete Kulturstiftung des Landes Brandenburg übergeben worden. Bislang war die Deutsche Stiftung Denkmalschutz der Hausherr. Derzeit wird das Gebäude saniert. Die Zukunft des Schlosses war in Gefahr, weil die Stiftung Denkmalschutz die Kosten nicht mehr tragen konnte. Jetzt stellt das Land Brandenburg rund 720.000 Euro pro Jahr zur Verfügung. Im kommenden Jahr soll das Schloss als Künstler- und Stipendiatenhaus wieder eröffnet werden. Im polnischen Küstrin in der Nähe von Frankfurt an der Oder hat eines der weltgrößten Rockfestivals begonnen. Unter dem Motto Liebe, Freundschaft und Musik werden bei Paul & Rock 3 Tage lang rund 30 Künstler auftreten, unter ihnen auch die finnische Rockband Lordi. Erwartet werden rund 500.000 Besucher. Das Festival gibt es seit 1995. Entstanden war es als Dank an Menschen, die bei der Spendensammlung für Kinderkrankenhäuser mithalfen. Live auch im Fernsehen übertragen. Dazu der Präsident der Festivalstiftung Owsiak.
Freiwilligen Arbeit, NGOs und sowas kannten wir damals nicht in Polen. Wir dachten, wir laden unsere Musikerfreunde ein und sammeln einen Tag lang Geld. Die Verantwortlichen beim Fernsehen waren aber skeptisch. Sie sagten, wir haben nur im Winter Kapazitäten frei für eine Live-Übertragung. Das war ihr Versuch, das Ganze zu stoppen. Und da haben wir gesagt, okay, kein Problem, wir nehmen den Termin.
Jurek Owsiak, Organisator des Rockfestivals im polnischen Küstrin. Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden gibt seine Memoiren heraus. Nach Angaben des Fischer Verlags soll das Buch am 17. September auch in Deutschland erscheinen. In den USA werden die Snowden-Memoiren bei Macmillan verlegt. Die Biografie sei eine unglaubliche amerikanische Geschichte, kommentierte der Verlag das neue Buch. Es bestehe kein Zweifel daran, dass die Welt durch Snowden besser und privater geworden sei. Snowden war 2013 durch seine Enthüllungen über die US-Geheimdienste bekannt geworden. Seitdem lebt er im russischen Exil. Die US-Regierung wirft ihm Landesverrat vor.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Es kommt ja immer mal wieder vor, dass Museen wegen Renovierung monatelang, manchmal ja sogar jahrelang geschlossen werden müssen. Und was geschieht in dieser Zeit mit der Sammlung? Entweder schlummern die Kunstwerke wohlbewahrt in Depots oder sie gehen als Leihgaben auf Reisen oder die Museen haben doch irgendwelche Möglichkeiten, Teile der Ausstellung in anderen Räumen des Museums zu präsentieren und damit vielleicht ja auch neue Sichtweisen auf alte Sehgewohnheiten treffen zu lassen. Seit 2013 wird in Dresden der Semperbau am Zwinger renoviert und trotzdem ist es den Museumsleuten gelungen, Teile der Sammlung immer wieder zu zeigen. Ab morgen zum Beispiel sind dort Glanzlichter der Gemäldegalerie Alte Meister zu sehen. Direktor der Gemäldegalerie Alte Meister und Skulpturensammlung bis 1800 ist Stefan Koja, den ich jetzt am Telefon begrüße. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Die Sanierung hat 2013 begonnen. Die Eröffnung wird im Dezember sein. Ist das jetzt so etwas wie eine Generalprobe?
Diese Ausstellung gibt auf jeden Fall schon einen Vorgeschmack, wie elegant und auch opulent die Gemäldegalerie aussehen wird, wenn wir sie wieder eröffnen. Aber im Kern sind das einfach die Hauptwerke, die wir unseren Gästen in Dresden nicht vorenthalten wollen. Die Enttäuschung ist doch jedes Mal sehr groß, wenn die Sixtinische Madonna beispielsweise nicht zu sehen ist. Und da haben wir wirklich die Mühe unternommen, diesen sehr aufwendig konstruierten Schrein, in dem die Sixtinische Madonna aufbewahrt wird, ins Erdgeschoss zu versetzen und sie dort im Rahmen eben anderer Hauptwerke zu präsentieren. Und werden sie von dort in ein paar Monaten wieder hinauf in den ersten Stock transportieren.
Sie haben jetzt zwei Attribute genannt, elegant und opulent. Wird das künftig zu erleben sein, die Gemäldegalerie? Vielleicht können Sie das mit ein, zwei Beispielen mal erläutern. Was ist da so neuartig auch im Erleben dieser Räume?
Also wir haben großen Wert gelegt auf die Verbesserung der Beleuchtung. Die Kunstwerke werden wirklich in allerbestem Licht erscheinen. Im Vergleich zu früher wird der Gesamteindruck sehr abwechslungsreich sein. Also es wird die Skulptur einziehen. Wir werden Monumentalskulptur von der Antike bis zum Klassizismus zeigen. Wir werden in erhellenden Gegenüberstellungen von Malerei und Skulptur, also Dinge oft ganz eng benachbart, präsentieren. Dann wird es das Pastellkabinett geben, das in ganz neuer Dichte gehängt werden wird und diese Modetechnik des 18. Jahrhunderts in eindrucksvoller Weise vorführen wird. Es ist ja einmalig in Dresden und dafür ist diese Sammlung auch so berühmt, dass es dieses Pastellkabinett noch gibt. Es gibt ganz locker gehängte, ruhige Räume und andere, die dicht und intim gehängt sind. Also es wird jeder Raum einen anderen Charakter haben. Das war uns sehr wichtig, um sozusagen die Spannung des Publikums aufrechtzuerhalten.
Also eine ganz neue Ausstellungsdramaturgie, wenn man das so bezeichnen kann?
Ja, absolut.
1855 wurde die Galerie nach den Plänen von Gottfried Semper gebaut. Wie stark haben Sie denn mit der Sanierung, die ja auch eine Modernisierung ist, wie stark haben Sie denn da in Sempers Barockarchitektur eingreifen müssen?
Es ist ja eine im Grunde technische Sanierung gewesen. Wir haben jetzt ein neues sturmsicheres Dach, wir haben eine neue Klimaanlage, wir haben neue Dreifachverglasung, wir haben einen neuen Lastenlift, neuen Besucheraufzug, ein neues Osttreppenhaus. Das sind alles Dinge, die man vordergründig zunächst als Besucher nicht sieht, die aber für das Funktionieren des Hauses extrem wichtig waren. Aber wir haben uns sehr stark bemüht, zurückzukehren zu dem, was Gottfried Semper wollte mit dem Bau. Es ist ja zum einen eine Verneigung vor dem barocken Zwinger in seinem klassizistischen Gebäude. Aber was ihm wichtig war, eine Hülle, sprich ein Schloss zu bauen für eine fürstliche, schrägstrich königliche Sammlung. Der ganze Auftritt seines Hauses mit diesem kostbaren Vestibül, mit dem Haupttreppenhaus, das man beschreitet wie ein Schloss, das wollen wir in der neuen Hängung auch wieder unterstreichen. Dieser Museumsbau wurde zum Vorbild für viele andere in Mitteleuropa. Dann wird man auch die ganze Gebäudelänge neu erfahren können. Also Semper hat ganz bewusst in den Seitenkabinetten diese 70 Meter Gebäudelänge erfahrbar machen wollen. Und wir haben den Mittelrisalit jetzt wieder so gestaltet, dass man wirklich von einem Ende des Gebäudes zum anderen sehen kann und sich daher auch immer orientieren kann, wo man sich gerade befindet. Des Weiteren beziehen wir das Tageslicht viel mehr ein als früher. Also es gibt zum Beispiel in der antiken Halle einen wirklich lichtdurchfluteten Raum, wo von beiden Seiten das Tageslicht einströmt. Es gibt im Skulpturengang auf der Südseite einen Raum, wo wir sogar mit der Sonne spielen, die dann die Schatten der Skulpturen auf die gegenüberliegende Wand wirft. Man kann sich auch an anderen Orten des Hauses immer orientieren, indem man aus den Fenstern schauen oder zumindest durch die Screens feststellen kann, wo man sich gerade befindet. Und das alles entspricht dem Gebäudekonzept von Gottfried Semper.
Seit 2013 die Sanierung, im Dezember dann die große festliche Eröffnung. Die Sanierung in Etappen, in Portionen. Hat sich das im Nachhinein bewährt, dieses Prinzip?
Das war logistisch für uns eine Herausforderung und ist es nach wie vor. Also auch wenn wir jetzt die Glanzlichter dem Publikum vorführen, heißt das für uns, dass wir eigentlich nur am Morgen bis ungefähr 9:30 die Kunst einbringen können und dann stoppen müssen. Mhm. Aber es hat sich insofern bewährt, als dieses Haus nie sozusagen in Vergessenheit geraten ist. Es war immer ein wichtiger Teil der Sammlung sichtbar. Also wir haben uns immer bemüht, einen Flügel, solange das möglich war, zugänglich zu halten. Jetzt, wie gesagt, nur mal ein paar Räume und dann wieder die Fülle. Und Sie haben es am Eingang erwähnt, natürlich haben wir auch Teile der Sammlung auf Reisen geschickt und so auch dafür gesorgt, dass sie weiterhin wahrgenommen wird und, wie man so schön neudeutsch sagt, on the map bleibt.
Jetzt haben wir viele Argumente gehört. Im neuen Jahr hat die Gemäldegalerie Alte Meister und die Skulpturensammlung bis 1800 im Zwinger in Dresden zu erleben. Oder ab morgen zumindest mal den Auftakt dazu, die Glanzlichter der Gemäldegalerie Alte Meister. Vielen Dank an Stefan Koja, Direktor der Gemäldegalerie Alte Meister und Skulpturensammlung bis 1800. Dankeschön.
Danke Ihnen.
2 Tage lang war Bundesaußenminister Heiko Maas in Warschau. Er hat an den Gedenkfeiern zum 75. Jahrestag des Warschauer Aufstands teilgenommen. Ein zentrales Ereignis in der kollektiven Erinnerung Polens. Obgleich auch in früheren Jahren deutsche Bundespräsidenten und Bundeskanzler zu diesem 1. August-Gedenken nach Polen gefahren sind, werden dort immer wieder Stimmen laut, der Warschauer Aufstand werde in Deutschland nicht genug gewürdigt. Florian Kellermann in Warschau, woran liegt das? Haben Sie da eine Erklärung dafür?
Ja, es liegt zunächst mal daran, dass es während des Zweiten Weltkriegs in Warschau 2 Aufstände gab. Zunächst mal den Ghettoaufstand 1943, das heißt den Aufstand im Warschauer Ghetto, und dann eben ein Jahr später, 1944, den Warschauer Aufstand. Und der Ghettoaufstand, der ist tatsächlich etwas bekannter in Deutschland, weil er einfach im Zusammenhang mit dem Holocaust steht. Da haben ja die letzten jüdischen Bewohner von Warschau in einer Verzweiflungstat sich gewehrt gegen die deutschen Besatzer. Und beim Warschauer Aufstand war es dann die Untergrundarmee AK, also die polnische Heimatarmee, die sich gewehrt hat, die viel besser organisiert war als die Juden beim Ghettoaufstand, die besser bewaffnet waren. Und dieser Aufstand hat auch länger gedauert. Der hat dann über 150.000 Opfer gefordert.
Jetzt steht aber der Vorwurf auf polnischer Seite im Raum, die Deutschen würden sich irgendwie ignorant verhalten. Woran wird denn dieser Vorwurf festgemacht?
Es kommt immer wieder vor, dass deutsche Politiker und auch Journalisten die beiden Aufstände miteinander verwechseln. Zum ersten Mal ist es besonders aufgefallen bei Roman Herzog 1994, dem damaligen Bundespräsidenten. Bevor er nach Warschau gereist ist, zu einem Jahrestag des Warschauer Aufstands, da hat er ein Statement abgegeben. Und aus dem Statement ist klar geworden, dass er selber glaubte, er würde zum Ghettoaufstand fahren. Und das hat natürlich schon für Kopfschütteln gesorgt in Polen. Und die Polen merken halt auch einfach bei Gesprächen, dass die Deutschen im Geschichtsunterricht sehr viel lernen über den Holocaust und demzufolge auch über den Aufstand im Warschauer Ghetto, aber eben sehr wenig über die Leiden der nichtjüdischen polnischen Zivilbevölkerung.
Der 1. August, der Jahrestag des Warschauer Aufstandes, wird in Polen einerseits groß begangen, andererseits ist das Ereignis durchaus auch umstritten. Warum eigentlich?
Es gibt zunächst mal einen Konsens, der besagt, diejenigen, die damals gekämpft haben, die sollte man schon als Helden ehren. Aber umstritten ist der Aufstand trotzdem, weil die Frage unterschiedlich bewertet wird, ob dieser Aufstand überhaupt sinnvoll war. Es gibt sogar Polen, die sagen, das war ein Verbrechen, dass die damalige Führung der Heimatarmee diesen Aufstand ausgerufen hat. Denn sie sagt, diese Kritiker sagen, das war völlig unmöglich, diesen Aufstand zu gewinnen. Es war klar, dass er niedergeschlagen wird. Die Aufständischen hatten kaum Waffen und die Sowjetarmee, die auf der anderen Seite des Weichselufers damals schon stand, war auch klar, dass sie nicht eingreifen würde, dass sie warten würde, bis die Deutschen diesen Aufstand niederschlagen, um sich eben dieser antikommunistisch eingestellten polnischen Patrioten so zu entledigen.
Und welche Argumente gibt es denn für diese Haltung, für den Aufstand?
Ja, die Befürworter des Aufstands meinen, dass das Ganze eben trotzdem sinnvoll war als symbolischer Akt für die polnische Nation, dass man also ein Zeichen gesetzt hat, dass man sich wehren will gegen Fremdherrschaft. Da wird dann behauptet, die Sowjets seien auch wegen dieses Aufstandes vorsichtiger mit Polen umgegangen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und tatsächlich ist Polen ja nicht in die Sowjetunion eingegliedert worden, anders als zum Beispiel die baltischen Staaten.
Ist dieser 1. August, Herr Kellermann, also ja so etwas wie ein zentrales Ereignis in der kollektiven Erinnerung?
Vor allem in Warschau trifft das tatsächlich zu. In anderen Teilen von Polen habe ich schon auch manche sagen hören, dass sie genug haben vom Kult um den Warschauer Aufstand. Aber in Warschau tatsächlich, in manchen Stadtteilen, wenn man da durch die Straßen geht, da sieht man an jeder Ecke einen Gedenkstein. Und da steht dann, wie viele Zivilisten an dieser Stelle von den deutschen Besatzern ermordet, erschossen worden sind oder wie viele Soldaten eben an dieser Stelle ums Leben gekommen sind. Und oft stehen dann auch Blumen und ewige Lichter bei diesen Gedenksteinen. Man sieht also schon, dass die Warschauer das Andenken an den Warschauer Aufstand hochhalten.
Florian Kellermann über den 75. Jahrestag des Warschauer Aufstands und die Diskussion, die es immer mal wieder um dieses Ereignis und auch um die Wahrnehmung in Deutschland gibt. Herr Kellermann, Dankeschön. Fazit, die Kultur vom Tage. 2006 hatte die südkoreanische Regisseurin Sung Jung-cho eine wunderbare Idee. Sie ist aufs platte Land gefahren, nach Schleswig-Holstein, nach Wacken und hat dort Menschen beobachtet, Einheimische und Gäste. Entstanden ist ihr preisgekrönter Dokumentarfilm Full Metal Village. Wie eine Ethnologin hat sie das ihr fremde Treiben filmisch begleitet, nämlich das Wacken Open Air Festival. Immer wieder ein Vergnügen, diesen Film zu sehen. Seit 1990 treffen sich immer am 1. August-Wochenende in Wacken Heavy-Metal-Fans zum größten Heavy-Metal-Festival weltweit. Und da jetzt der August begonnen hat, kommt in Wacken so allmählich Stimmung auf. Und hier ein Stimmungsbericht, und zwar von Jörn Schaar.
11 Bühnen, 200 Bands, die 30. Auflage des Wacken Open Airs ist nochmal eine Nummer größer geworden als in den Jahren zuvor. Nur an der Zahl der verkauften Tickets wollen die Festivalmacher nicht rütteln. 75.000 müssen reichen, sonst werde es wirklich zu groß, ist das Mantra der Organisatoren. Schon seit Montag sind ungewöhnlich viele Fans angereist. Eine Polizeisprecherin sagte, wenn sie könnten, würden manche wohl auch zwei Wochen vor dem Start des Wacken Open Airs kommen. Und sie kommen von überall her, im Zweifel auch mal ganz aus der Nähe, so wie dieser Fan.
Ich wohne seit 30 Jahren. 15 Minuten von Wacken entfernt und da muss erst ein guter Freund aus München kommen, der mich nach Wacken entführt.
Beim Gang über das Festivalgelände fallen gut gelaunte, teils kostümierte Gestalten auf, die fast alle nur Unsinn im Sinn haben. So wie eine Gruppe von Leuten an der Biergartenbühne. Die haben zu siebt eine Pyramide aus Kunststoff-Weizenbiergläsern gebaut.
Es war eine Teamleistung.
Und wie viele Weizengläser sind da verbaut?
Ausgerechnet 55, es sind 57 geworden ungefähr.
Wie geht im großen Glas? Das war nicht eingeplant, aber ist jetzt mit drin.
Ja, und es gibt dem Ganzen so einen schönen Touch, finde ich.
Ja, ja, haben wir uns auch gedacht. Deswegen ist es jetzt so und deswegen sieht es jetzt so aus, wie es ist. Es ist geil!
Wenig später beginnt das Konzert der Wacken Firefighters.
Wacken. Rain or shine, ihr seid in Wacken. Wacken!
Die Feuerwehrkapelle des 2000 Einwohnerdorfes gilt für viele als der eigentliche Startschuss für das Wacken Open Air, auch wenn das Musikprogramm am Tag vor dem eigentlichen Festivalstart schon mittags beginnt. Rund 15.000 Zuschauer feiern die Musiker, die ihren Auftritt ganz traditionell beginnen.
Wacken, Wacken, Feuerwehr!
Konzert dauerte aber nur kurz. Wegen einer Gewitterwarnung haben die Veranstalter die Fans vom Platz und in ihre Autos geschickt. Dafür gab es zunächst Buhrufe, aber letztlich haben alle das Gelände für rund eine Stunde geräumt. Pressesprecher Gunnar Sauermann.
Die Besucher haben sich, das ist für Wacken eigentlich typisch, vorbildlich verhalten. Sie haben das Feld verlassen. Sie haben sich in Sicherheit begeben. Was wir auch möchten und wozu wir auch auffordern über die Monitore ist, dass wenn jemand jetzt zum Beispiel nicht in der Nähe eines Autos ist oder seines eigenen Fahrzeugs, dass ihm geholfen wird. Auch da haben wir schon Rückmeldungen vom Feld. Das hat auch super geklappt. Die Leute haben den anderen Gästen angeboten, hey, komm zu uns ins Auto. Das hat ganz hervorragend funktioniert. Also wir sind hochgradig damit zufrieden, wie das jetzt hier abgelaufen ist.
Skyline hat dem Festival zum 30-Jährigen eine eigene Hymne komponiert. Weil neben dem Wacken Open Air auch Skyline 30-jähriges Bestehen feiert, wird auch Ex-Bassist Thomas Jensen zumindest für ein Stück wieder mit von der Partie sein. Über weitere Jubiläumsüberraschungen schweigen sich die Macher aber konsequent aus.
Schwerter, Zugpflugscharen, Heavy Metal in Wacken, Jörn Schaar berichtete. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Hans von Trotha.
In der Süddeutschen meint Peter Richter, Point of No Return, Wende und Umbruch in der ostdeutschen Kunst, dürfte eine der größten Ausstellungen sein, die es seit der Vereinigung überhaupt zur Kunst aus jener Region gab, die man vorher DDR und danach die neuen Bundesländer genannt hat. Wenn es dabei, so Richter, einen roten Faden gibt, dann vielleicht das Bewusstsein über die Ambivalenzen der Lage. Aktuell, verweist Richter auf die Konkurrenz, ist auf den Seiten der Frankfurter Allgemeinen ein kleiner Historikerstreit darüber entbrannt, ob die Oppositionsgruppen 1989 wirklich die Avantgarde des Umbruchs waren oder nicht vielmehr den Massen elitär entgegenstanden. Mythos Wende. Alles, was länger vorbei ist als, sagen wir, ein Jahr, wird schnell zum Mythos. Und die Wende ist schon 30 Jahre her. Woodstock sogar 50. Während Detlef Kuhlbrot in der Taz schlicht keine Lust auf Woodstock hat und Juliane Schäuble im Tagesspiegel einen Besuch auf der berühmtesten Kuhweide der Welt anbietet, wo der Mythos allerdings schon ein wenig müffelt, nehmen ihn Michael Pilz in der Welt und Verena Lügen in der FAZ gründlicher auseinander. In der Popkultur sind 50 Jahre fünf Epochen, meint Pilz. Andererseits hatte der Mythos ein halbes Jahrhundert Zeit, um manifest zu werden. Woodstock ist ein Film, 3 Stunden lang über 3 Tage voller Frieden und Musik, schreibt Pilz. Es ist übrigens der Film, auf den Detlef Kuhlbrot in seiner Taz-Kolumne keine Lust hat, um ihn dann doch sehen zu wollen. Aber er läuft gar nicht. Egal. Das Motto gilt ja auch so. 3 Days of Peace and Music. Alles andere als zufällig, findet nun Michael Pilz, bringt Quentin Tarantino ebenfalls zum Jubiläum Once Upon a Time in Hollywood ins Kino. Darin geht es um das sogenannte andere Woodstock, um die Manson-Morde 1969, eine Woche vor dem Festival. Charles Manson, erläutert Pilz, war ein singender Rassist mit einer Sekte, die das weiße Album von den Beatles als geheimen Mordauftrag verstand. Das Massaker an Sharon Tate, einem Idol der Hippie-Zeit und ihren Gästen, hätte, so Pilz, bereits als Beweis gesehen werden können, dass die Popkultur nicht von Natur aus gut ist. Nur nach der Wende schien noch einmal so etwas wie Hoffnung aufzukeimen. Mythos meets Mythos, könnte man sagen. 1994, erinnert sich sogar Michael Pilz, sah es sogar noch so aus, als wäre alles gut. 5 Jahre nach dem Mauerfall, im Zeitalter einer Art weltumspannenden Love Parade, fand Woodstock 25 statt. Das bekanntlich abgesagte Woodstock 50 provoziert Pilz dagegen zu dem Urteil, nicht nur die Rechten träumen von ihren Retrotopien. Auch Woodstock ist eine Retrotopie, eine Erinnerung an eine Zeit, die nie so war wie auf den Bildern, in den Filmen und in der Musik, auch wenn, so Pilz, Charles Manson tot sein mag. Verena Lüken nimmt noch die Mondlandung dazu. In 50 Jahren, schreibt sie, wuchs zusammen, was gar nicht zusammengehörte. Als kürzlich 50 Jahre Mondlandung gefeiert wurden, wurde vereinzelt daran erinnert, dass nur eine Hälfte Amerikas Neil Armstrongs gewaltigen Schritt für die Menschheit tatsächlich für so gewaltig hielt. Die andere Hälfte, darunter jene knappe 500.000, die wenige Wochen nach der Mondlandung zum Woodstock-Festival pilgerte, hielt die weitgehende Nutzlosigkeit des Raumfahrtunternehmens für erwiesen. Zwischen Mondlandung und Woodstock, so Lüken, fallen die Manson-Morde. Die Popkultur reagierte auf diese Morde mit einer beängstigenden Faszination. Möglicherweise auch, weil alles an diesen Taten quer lag dazu, was in Mondlandung und Woodstock an Hoffnung für den einen oder den anderen Teil des Landes zum Ausdruck kam. Nur Quentin Tarantino und mit ihm anscheinend auch ein bisschen Michael Pilz sieht offenbar in der Hippie-Kultur die Möglichkeit zur maßlosen Gewalt angelegt, wie sie sich in der exzessiven Brutalität dieser Morde bahnbrach. Vielleicht haben die Jugendkulturen der letzten 50 Jahre, die von Woodstock vor allem lernen wollten, wie man Spaß hat, ohnehin etwas grundlegend falsch verstanden. Ebenfalls in der FAZ zitiert nämlich Gina Thomas den Erzbischof von Canterbury mit einer Bemerkung, über die wir die nächsten 50 Jahre nachdenken sollten. Wenn man in einer Kathedrale keinen Spaß haben kann, so der Erzbischof, weiß man nicht, was Spaß ist.
Hans von Trotha mit seinem Blick in die Feuilletons. Soweit Fazit mit Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.